Genau wie ihr vorne auf dem Bildschirm sehen könnt, die Predigtreihe heißt Lasst uns bauen. Lasst uns bauen. Und wir haben schon drei Predigten angehört. Die erste war von André, wo es darum ging, dass wir bauen sollen durch Gebet. Wir haben ebenfalls gehört von Noah, dass wir bauen sollen durch die Führung Gottes. Wir haben letzte Woche von Marius gehört, dass wir bauen sollen durch eine klare Vision. Und Marius hat schon letzte Woche etwas angeteased, um was es heute ging. Wir werden eine sehr, sehr lange Textstelle anschauen. Als ich mich anfangs mit dieser Textstelle beschäftigt hatte, dachte ich, okay, ich glaube, ich habe mich irgendwie im Buch geirrt. Es ist ein falsches Buch, vielleicht gehört es eher zu Numeri oder zu den Chroniken. Es scheint am Anfang so langweilig und so zäh. Aber als ich mich mehr und mehr damit beschäftigt hatte, hatte ich eher das Problem, meine Predigt zu kürzen. Ich wusste nicht, was soll ich sagen und was soll ich nicht sagen. Und oftmals ist es so, dass wir vielleicht Passagen lesen oder auch schon Bibelstellen so oft gehört haben. Und oftmals sind es Dinge, die uns dann bewusst werden, von denen wir es gar nicht erwartet hätten. Wenn wir uns dieses Kapitel anschauen und wir werden es nachher durchlesen, oberflächlich betrachtet geht es um sehr viele Menschen, die die Stadtmauer und die Tore bauen. Und am Ende lesen wir ein bisschen darüber, dass sich Menschen darüber lustig machen. Das ist eigentlich die Zusammenfassung von diesem Kapitel, wenn man es kurz macht. Aber wenn wir tiefer hineinschauen in diese Worte, dann lesen wir über eine geistliche Wahrheit darüber, für uns als Christen, aber auch für uns als Gemeinde. Und eigentlich gibt uns diese Passage einen Ausblick über unser Leben, eine Reise mit Jesus selbst. Das Thema, um was es heute gehen wird, lautet: Lasst uns bauen in Einheit. Lasst uns bauen in Einheit. Hier in diesem Kapitel kommen wir zu etwas Praktischem. Es geht um Leute, die aktiv an der Stadtmauer und an den Toren Jerusalems bauen. Wenn wir uns dieses Bild anschauen, eine Mauer zu der damaligen Zeit. Es war etwas Essentielles für eine Stadt. Es war essentiell für diese Stadt und auch für dieses Volk, für die Menschen, die in dieser Stadt gelebt haben. Ich denke, jeder von euch weiß, dass eine Mauer hat damals gedient zum Schutz. Und wenn wir die Welt anschauen, es gibt so viele berühmte Mauern. Ich denke, jeder von euch kennt die chinesische Mauer. Ich weiß gar nicht, wie viele Tausende von Kilometern lang sie ist. Eine Mauer, die Jahrhunderte lang gebaut wurde als Schutz vor den Mongolen. Wir kennen auch andere Geschichten. Ihr kennt sicherlich die Geschichte vom trojanischen Pferd. Eine Mauer, die nicht erobert oder eingedrungen werden konnte, dass sich Menschen gedacht hatten, um diese Stadt zu besiegen, müssen wir in die Stadt hineinkommen. Und sie waren so raffiniert, dass sie ein Pferd erstellten und sich Leute darin versteckt hatten und die Stadt von innen erobert hatten. Daher kommt auch der Begriff Trojaner. Wir sehen dies aber auch eigentlich hier in Deutschland. Wir sehen es bei Schlössern, bei Burgen, bei so vielen älteren Gebäuden, bei denen es so wichtig war, dass eine gute Mauer da war. Eine Stadt ohne Mauern, eine Stadt ohne Tore, konnte nicht überleben, weil sie angegriffen wurde von Feinden, von Mördern oder von Dieben. Und genauso ist es eigentlich auch geistlich gesehen mit Mauern. Eine Familie, ein Mensch, eine Gemeinde ohne eine Mauer, ohne Schutz, wird angegriffen und könnte gegebenenfalls nicht überleben. In Hesekiel 42, Vers 20, Levi, ich habe diesen Vers nicht drinnen, dort lesen wir: So maß er nach allen vier Windrichtungen, und es war eine Mauer ringsherum, 500 Ruten lang und 500 Ruten breit, um das Heilige von den Gemeinen zu trennen. Wir lesen hier praktisch in diesem Vers, diese Mauer diente, um das Unreine vom Reinen zu trennen. Wie sehen die Mauern in deinem Leben aus? Oftmals, wenn wir jetzt darüber reden, wir haben eine Mauer um uns herum, denken wir, es sei negativ. Wir würden sagen, wir leben in unserer eigenen Bubble und wir lassen nichts an uns heran. Aber diese Mauer, sie dient uns zum Schutz. Aber genauso muss diese Mauer auch Tore haben, die uns schützt, aber uns andererseits auch nicht isolieren lässt. Und ich dachte mir, ich mache hier ein praktisches Beispiel. Ein praktisches Beispiel wäre dieses Teil hier. Ich bin absolut pro Handy, pro Computer und pro Technologie. Aber so oft ist dieses kleine Gerät so gefährlich. Das Problem ist nicht dieses Ding, sondern derjenige, der es meistens in der Hand hält, weil wir zu viel Zeit damit verbringen und es oft außer Kontrolle geht. Und oftmals, vielleicht kennt ihr diese Aussagen von euren Eltern, lass mal dein Handy fallen, geh mal vom PC weg. Wo sind diese Grenzen? Wo sind diese Mauern bei dir? Ich möchte zum Text kommen. Ihr könnt euch, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Ihr könnt gespannt sein. Ich lese 32 Verse. Ich war am Anfang überlegen, soll ich einen Teil vorlesen, aber es macht keinen Sinn, dass ich nur einen kleinen Teil vorlese. Es macht auch wenig Sinn, dass ich gar nichts vorlese zu dieser Passage. Und in diesem Text steckt so viel Wahrheit und so viel Input drinnen, dass ich es mir nicht nehmen konnte, es nicht vorzulesen. So macht es euch bequem. Und ich lese aus Nehemia Kapitel 3, die Verse 1 bis 32. Dort heißt es: Und Eliaschib, der Hohepriester, machte sich auf samt seinen Brüdern, den Priestern, und sie bauten das Schaftor. Das heiligten sie und setzten seine Torflügel ein. Und sie bauten weiter bis zum Turm Meer. Den heiligten sie bis zum Turm Hananeel. Neben ihm bauten die Männer von Jericho und Shakur den Sohn Imris, baute neben ihnen. Und das Fischtor bauten die Söhne Seneas. Sie deckten es mit Balken und setzten seine Torflügel ein, seine Schlösser und seine Riegel. Neben ihnen besserte Meremoth aus, der Sohn Urias, der Sohn des Hakaos. Neben ihnen besserte Meshalum aus, der Sohn Berechas, des Sohnes Meshesabeels. Und neben ihnen besserten Sadok aus, der Sohn Baanas. Neben ihnen besserten die Leute von Tekoa aus, aber die Vornehmen unter ihnen beugten ihre Nacken nicht zum Dienst für ihren Herrn. Das alte Tor besserten Jojada, der Sohn Paseas, und Meshulam, der Sohn Besodias, aus. Sie deckten es mit Balken und setzten seine Torflügel ein, seine Schlösser und seine Riegel. Neben ihm besserte Melatia aus, der Gibeoniter, und Jadon, der Meronotiter, samt den Männern von Gibeon, von Mizpah und die Gerichtsbarkeit des Statthalters jenseits des Stromes unterstanden. Neben ihm besserte Uziel aus, der Sohn Harchajas, einer der Goldschmiede. Neben ihm besserte Hanania aus, ein Salbenmischer. Sie stellten Jerusalem wieder her bis an die breite Mauer. Neben ihnen besserte Raphaja aus, der Sohn Hurs, der Oberste des halben Bezirks von Jerusalem. Neben ihnen besserte Jedaja aus, der Sohn Harumafs, und zwar gegenüber seinem Haus. Neben ihm besserte Hatus aus, der Sohn Hasabnias, Malchia, der Sohn Harims, und Hashub, der Sohn Pachat Moabs, besserten einen weiteren Mauerabschnitt aus und den Ofenturm. Neben ihm besserten Shalum aus, der Sohn des Halohes, der Obersten des anderen halben Bezirks von Jerusalem, er und seine Töchter. Das Taltor besserten Hanun und die Bürger von Sanoach aus. Sie bauten es und setzten seine Torflügel ein, seine Schlösser und seine Riegel. Dazu 1000 Ellen an der Mauer bis zum Misttor. Das Misttor aber besserte Malchia aus, der Sohn Rehabs, der Oberste über dem Bezirk Bet-Kairem. Er baute es und setzte seine Torflügel ein, seine Schlösser und seine Riegel. Aber das Quelltor besserte Shalun aus, der Sohn Kolhoses, der Oberste des Bezirks Mizpah. Er baute und überdachte es, setzte seine Torflügel ein, seine Schlösser und seine Riegel. Dazu baute er die Mauern am Teich Seloa beim Garten des Königs bis an die Stufen, die von der Stadt Davids herabführen. Nach ihm besserte Nehemia aus, der Sohn Asbuks, der Oberste über die Hälfte des Bezirks Bet-Sur, bis gegenüber den Gräbern Davids und bis an den künstlichen Teich und bis an das Haus der Helden. Nach ihm besserten die Leviten aus, Rehum, der Sohn Banis. Neben ihm besserten Hasabja aus, der Oberste über die Hälfte des Bezirks Kehila, für seinen Bezirk. Nach ihm besserten ihre Brüder aus, Bavai, der Sohn Henadats, der Oberste über die andere Hälfte des Bezirks Kehila. Neben ihm besserte Eser, der Sohn des Jeschuas, der Oberste von Mizpah, einen weiteren Mauerabschnitt aus gegenüber dem Aufstieg zum Zeugenhaus am Winkel. Nach ihm besserte Baruch, der Sohn Sabais, mit Eifer einen weiteren Mauerabschnitt aus, vom Winkel bis an die Haustür Eliashibis, den Hohepriesters. Nach ihm besserte Meremot, der Sohn Urias, des Sohnes des Hakos, eines weiteren Mauerabschnitt aus, von der Haustür Eliashibs bis an das Ende des Hauses Eliashibs. Nach ihm besserten die Priester aus, die Männer aus der Jordanebene. Nach ihnen besserten Benjamin und Taschub ihrem Haus gegenüber aus. Nach ihnen besserte Asaja aus, der Sohn Maaseas, der Sohn Ananias bei seinem Haus. Nach ihm besserte Binui, der Sohn Hanadats, einen weiteren Mauerabschnitt aus, vom Haus Asajas bis zum Winkel und bis an die Ecke. Palal, der Sohn Usias, besserte gegenüber dem Winkel und den oberen Turm aus, der am Haus des Königs vorspringt, bei dem Kerkerhof. Nach ihm Pedaja, der Sohn des Parhosch. Die Tempeldiener aber wohnten auf dem Ophel, bis gegenüber dem Wassertor, im Osten und dem vorspringenden Turm. Nach ihm besserten die Leute von Tekoa einen weiteren Mauerabschnitt aus, gegenüber dem großen vorspringenden Turm und bis an den Ophelmauer. Von dem Rostor an besserten die Priester aus, jeder seinem Haus gegenüber. Nach ihnen besserte Sadok aus, der Sohn Immers, seinem Haus gegenüber. Nach ihm besserte Shemaja aus, der Sohn Shechanias, der Hüter des Osttores. Nach ihm besserten Hanania, der Sohn Shelemias, und Hanun, der sechste Sohn Zalafs, einen weiteren Mauerabschnitt aus. Nach ihm besserte Meshulam aus, der Sohn Berechias, gegenüber seinem Tempelkammer. Nach ihm besserte Malchia, einen Goldschmied aus, bis an die Haustür der Tempeldiener und der Händler, dem Tor Mifkat gegenüber, bis zum Obergemach an der Mauerecke. Und zwischen dem Obergemach an der Mauerecke und dem Schaftor besserten die Goldschmiede und die Händler aus. Puh. Ein Riesenabschnitt. Wir lesen hier von wirklich unglaublich viele Namen. Wirklich sehr, sehr viele Namen. Und auch wenn es so viele Namen sind, einen passenden Babynamen würde ich keinen geben. So schön sind die Namen nicht. Mit Ausnahme von Benjamin natürlich. All diese Namen werden bewusst genannt. Und Hand aufs Herz. Wenn wir diesen Text zu Hause gelesen hätten, ich würde behaupten, spätestens nach dem fünften Vers würden wir kurz drüber blättern. Okay, es geht weiter. Da gibt es irgendwelche Dudes, die irgendetwas bauen. Ich skippe. Oder nicht? In diesem Abschnitt lesen wir, dass 10 Tore gebaut werden. Zuzüglich dessen noch die Mauer drumherum. Es sind 10 Tore, die gegen den Uhrzeigersinn aufgezählt werden. Um es euch ein bisschen zu erleichtern, ich habe ein Bild in der PowerPoint-Präsentation aufgeführt. Levi, das wäre jetzt dein Einsatz. Genau, ihr seht hier ein Bild von der Stadtmauer. Und um es euch ein bisschen zu vereinfachen, seht ihr die Tore und die Bibelverse, wo diese niedergeschrieben sind. Interessanterweise sind es eigentlich nicht 10 Tore, sondern 12. Diese 2 anderen Tore werden später in Nehemia Kapitel 12 explizit genannt. Nehemia beschreibt explizit diese zwei Tore in diesem Kapitel nicht. Er beschreibt diese zwei Tore nicht. Und zwar sind es das Tor Ephraim und das Kerkertor. Wir lesen das später in Nehemia Kapitel 12. Diese zwei Tore werden bewusst nicht genannt, weil es zwei geistliche Tore sind, die einen permanenten geistlichen Zustand beschreiben. Ephraim bedeutet doppelt fruchtbar. Wir können auch sagen, ein fruchtbares Land, ein Sinnbild für das Paradies, in dem man hineingehen kann. Und auf der anderen Seite das Kerkertor, ein Bild für die Gefangenschaft von Leid, von Schmerz, von Tod und damit eigentlich gesehen von der Hölle. All die anderen Tore beschreiben eigentlich eine geistliche Reise mit Gott. Und eigentlich hätte ich gerne darüber gepredigt. Aber dadurch, dass ich die Zeit nicht habe, werde ich nicht explizit auf diese Tore eingehen. Aber falls es Leute geben sollte, die es interessiert, ich werde die PowerPoint, je nachdem, entweder heute Abend oder morgen früh in die DITYOUTH-Gruppe reinstellen. Und ich habe auf dieser PowerPoint-Seite ein paar Informationen unten als Text niedergeschrieben. Und falls es Leute geben sollte, die es interessiert, ihr könnt euch diese Punkte gerne mal durchlesen. Ich möchte heute Abend 5 Punkte aufzählen. Unser Thema ist: Lasst uns bauen in Einheit. Und mein erster Punkt für heute Abend, wenn wir diesen Text lesen, ist: Jeder von uns ist berufen zu bauen. Jeder von uns ist berufen zu bauen. Wir hatten vor gut, ich glaube, 2 Jahren diese Predigtreihe, dass jeder von uns berufen ist, ein Diener Gottes zu sein. Und jeder von uns ist berufen, das Reich Gottes auf dieser Welt zu bauen. Dieser gesamte Prozess des Mauerbaus und der Bau der Tore war keine Einzelleistung. Es war eine Leistung, eine Arbeit von einem Team. Und sehr oft, wenn wir die Bibel lesen, dann ist es etwas, wenn wir diese Passage lesen, etwas Außergewöhnliches. Denn oftmals hat sich Gott eine gewisse Person ausgesucht gehabt, die gedient hatte und eine Botschaft weitergegeben hat. Aber diese Passage zeigt uns, wie wichtig es ist, Gleichgesinnte zu haben, die an einem Ziel arbeiten. Wir haben diese große Passage gelesen von Männern, von Frauen mit unterschiedlichen beruflichen, charakteristischen Hintergründen. Wir lesen von Hohepriestern, von Priestern, von Goldschmieden, von einem Salbenmeister, aber wir lesen auch von ganz gewöhnlichen Leuten. Genauso ist es auch bei uns. Jeder von uns hat unterschiedliche Begabungen, unterschiedliche Talente, die er von Gott bekommen hatte. Und jeder von uns darf diese Gaben und diese Talente für Gott einsetzen. Vielleicht bist du dir unsicher, was du machen sollst, zu welcher Aufgabe dich Gott in deinem Leben gerufen hat. Wir lesen hier etwas sehr Interessantes. Vers 1 beginnt damit, dass der Hohepriester und die Priester aufgezählt werden. Es waren eigentlich die große geistliche Instanz der damaligen Zeit. Und wir würden eigentlich sagen, hey, ein super Vorbild. Sie geben uns ein Vorbild, dass auch sie praktisch daran arbeiten, diese Stadtmauer oder dieses Tor zu bearbeiten. Aber interessant ist, neben Nehemia gab es noch zwei weitere Leute, die etwas gebaut hatten. Wir lesen in dem Buch vor Nehemia von Esra und in Esra lesen wir noch von einem weiteren Menschen. Es waren insgesamt drei Leute. Nehemia war zuständig für den Bau der Stadtmauer. Wir lesen von Serubabel, der zuständig war für den Tempelbau. Und wir würden eher sagen, diese hohe Priester und die Priester, normalerweise wäre es doch eher der Fall gewesen, dass sie daran bauen. Es ist ja eigentlich der Ort, wo sie zentral gebunden sind. Eigentlich ihr Job. Genauso auch Esra. Esra war zuständig, die Gebote wieder in Kraft zu setzen. Das Alte Testament, die Gebote, die Mose gegeben hatte. Normalerweise könnten wir auch hier sagen, die hohen Priester wären doch perfekt eigentlich auch für diesen Job gewesen. Aber diese Männer, diese Priester, dieser hohe Priester, sie waren ein Vorbild. Sie waren sich nicht zu schade, auch daran zu arbeiten. Genauso auch ein Salbenmischer. Irgendeiner, der mit Dior oder mit was auch immer herumlief. Ich weiß nicht, ob er arbeiten konnte. Ich denke, zumindest gut gerochen hatte er. Auch er hätte sagen können, ich bin eigentlich dafür nicht gemacht. Ich habe dabei keine praktische Erfahrung, aber auch er nimmt teil an diesem Bau. Auch ihm ist es nicht zu schade, daran zu bauen. Genauso ist es auch bei uns. Wir alle haben so unterschiedliche Begabungen, so unterschiedliche Talente und wir können diese Dinge auch einsetzen für Gott. In Epheser 4, die Verse 11 bis 13 lesen wir, und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer, zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zu einer Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen. Zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Diese Aufgabe, diese Stadtmauer zu bauen, hätte nicht funktioniert, wenn Nehemia alleine gewesen wäre. Es hätte nicht funktioniert, hätten sich die Leute gedacht, das ist nicht mein Job. Ich arbeite eigentlich in einem anderen Gebiet. Die Stadtmauer wurde gebaut und die Tore wurden gebaut, weil Menschen bereit waren, als ein Volk, als ein Team und eine Nation zu handeln. Falls ihr vielleicht vorhin etwas aufgepasst habt, gab es zwei Wörter, die immer und immer wieder vorgekommen sind. Und zwar die Worte nach ihm baute und neben ihm baute. Wir können eigentlich in zwei Richtungen gehen, in die vertikale und in die horizontale. Nach ihm baute, wir bauen aufeinander auf. Jemand baute etwas und wir wollen tiefer gehen. Genauso wünsche ich auch, dass wir dieses Verlangen haben, tiefer zu gehen. Neben ihm baute ein Ansporn auch an uns, deinem Bruder, deine Schwester wachzurütteln und zu sagen, hey, wir wollen Gott gemeinsam dienen. Ich weiß, wir werden auch am Ende des Gottesdienstes noch die Bekanntmachungen hören und vielleicht gibt es Aufgabengebiete innerhalb der Gemeinde, die dich heute Abend vielleicht neu ansprechen. Dienste, bei denen du vielleicht mitmachen möchtest, das Reich Gottes zu bauen. Mein zweiter Punkt für diesen Abend knüpft an meinem ersten Punkt an. Obwohl jeder von uns dazu aufgefordert ist, zu bauen, ist keiner von uns verpflichtet. Mein zweiter Punkt ist, nicht jeder wird bauen. Nicht jeder wird bauen. Auch wenn wir eine Gemeinschaft, eine Einheit sind, nicht jeder wird auch in dem Gottesdienst oder in der Gemeinde dienen. Ob wir etwas tun oder nicht, ist eigentlich freiwillig. Auch heute, wenn du den Samstag siehst, den Sonntag, den Montag, den Mittwoch oder deinen Alltag, das Verborgene, schlussendlich entscheidet jeder von uns darüber selbst. Und in Vers 5 lesen wir von dieser traurigen Wahrheit, welches auch heute noch gilt. Vers 5 lesen wir, neben ihnen besserten die Leute von Tekoa aus, aber die Vornehmen unter ihnen beugten ihre Nacken nicht zum Dienst für ihren Herrn. Wir lesen hier diese vornehmen Leute, sie waren sich zu schade, mitzuhelfen. Oftmals sehen wir es auch innerhalb der Gemeinde. Ja, heute ist Sonntag, der Ruhetag. Ich lege meine Füße auf den Tisch und ich genieße für heute mal die Ruhe. Heute kann auch jemand anders mal was machen und dienen. Ja, wenn ich so darüber nachdenke, unser Dienst zeigt eigentlich unsere Dankbarkeit gegenüber Gott, aber nicht nur gegenüber Gott, auch gegenüber unseren Mitmenschen. Jesus selbst ging uns als Vorbild voran. Wir lesen in der Bibel, dass Jesus nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern sein Leben zu geben für viele. Später auch praktisch gesehen bei dieser Fußwaschung. Jesus, der sich selbst erniedrigt hatte und die Füße seiner Jünger gewaschen hatte. Ich wünsche mir, dass auch wir uns nicht zu schade sind, einander zu dienen. Dass wir uns gegenseitig ermutigen und gegenseitig zum guten Dienst anspornen. Mein dritter Punkt für heute Abend ist, unser Dienst beginnt in unserer Umgebung. Wenn wir dieses Kapitel anschauen, dann lesen wir immer und immer wieder, dass Menschen in ihrer Umgebung diese Stadtmauer aufgebaut hatten. In der Nähe von ihren eigenen Häusern. Wir lesen in Nehemia Kapitel 3, Vers 4. Levi schläft, glaube ich. Neben ihnen besserte Meremoth aus, der Sohn Urias, des Sohnes des Hakos, Neben ihnen besserte Meschulam aus, der Sohn Berechas, des Sohnes Mischesabeels. Und neben ihm besserte Sadok aus, der Sohn Baanas. Einerseits mussten diese Menschen zusammenarbeiten. Sie waren daran interessiert, dass nicht alles auf sie persönlich da bleibt. Aber andererseits war es auch ihnen wichtig, dass gerade bei ihnen die Stadtmauer aufgebaut wurde. Ich meine, würde ich genauso machen. Dass die Stadtmauer bei ihnen in der Nähe aufgebaut wurde, damit sie diesen Schutz empfangen können. Es war in ihrer Umgebung. Es war bei ihnen in der Nähe. Genauso können wir es auch praktisch für uns sehen. Das Reich Gottes zu bauen, können wir auch in unserer Umgebung, in unserem Alltag. Wir müssen nicht irgendwo nach Afrika gehen, nach Asien und sagen, hey, nur diese Leute können, sollen, dienen. Jeder von uns kann dienen in seiner Umgebung, in seinem Alltag. Dort, wo du bist, in der Schule, in der Ausbildung, im Studium, bei dir, bei der Familie, im Büro, wo auch immer. Aber dieser Abschnitt zeigt uns auch etwas anderes. So wichtig diese Gemeinschaft und diese Einheit ist, es ist auch wichtig, an uns selbst zu denken. Wir haben Samstag und Sonntag explizit diese Möglichkeit, uns als Gemeinde, als Jugend zu versammeln. Aber deine Zeit mit Gott sollte auch darüber hinausgehen. Der Samstag und der Sonntag sollte kein Ersatz für deine stille Zeit sein, für deine persönliche Beziehung zu Gott. Mein vierter Punkt ist, Gott merkt sich deinen Namen. Wir lesen in diesem Kapitel von, ich weiß nicht wie vielen Namen. All diese Personen werden explizit aufgelistet. All diese Menschen, die so unterschiedlich waren. Nehemia hätte auch schreiben können, und es gab etliche Menschen, die bereit waren, die Stadtmauer zu bauen. Und in 52 Tagen erschloss sich die Stadtmauer und dessen Tore. Zwei Sätze, wir hätten uns alles gespart. Ich denke, mancher wäre auch froh, wenn es so niedergeschrieben wäre. Es wäre weniger zum Lesen. Aber Nehemia beschreibt diese Personen explizit beim Namen. Jeder von uns wird bei seinem Namen von Gott gerufen. Gott ruft uns bei unserem Namen. Gott sieht, was du tust, auch wenn es andere nicht sehen. Gott sieht dein Schmerz und dein Leid, wenn es andere nicht sehen. Er sieht in das Verborgene und in deinem Leben. Wir brauchen kein Lob und wir brauchen auch keine Anerkennung, sondern wir dienen und wir handeln zur Ehre Gottes. In Offenbarung Kapitel 3, Vers 5 lesen wir, wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Was für eine wunderbare Verheißung, die wir hier lesen können. Ich möchte zum fünften Punkt kommen. Mein fünfter Punkt und mein letzter Punkt für heute Abend ist ein gemeinsames Ziel. All diese Menschen, sie waren unterschiedlich. Sie hatten unterschiedliche Berufe, unterschiedliche Nöte, unterschiedliche Geschichten, aber sie hatten alle gemeinsam einen Fokus. Sie hatten ein Ziel. So wie wir es letzte Woche auch gehört haben, sie hatten eine Vision. Es war diese Stadtmauer und die Tore aufzubauen. Ich möchte ein Wort weitergeben. Wir alle haben unterschiedliche Begabungen, aber diese sollen alle zur Erbauung aller dienen. Genauso ist es auch heute in unserem Leben. Wir haben ein gemeinsames Ziel. Unser Ziel, unser Blick und unser Fokus ist Jesus. Jesus alleine. Ich möchte lesen aus Matthäus Kapitel 22, die Verse 37 bis 40. Das Lobpreisteam kann schon langsam nach vorne kommen. Dort lesen wir, und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Und oftmals denke ich mir, wir verstehen diesen Bibelvers nicht, weil wir nicht danach handeln und auch nicht danach leben. Wenn wir wirklich diesen Bibelvers verstehen würden, würden wir anders leben. Dieses Kapitel zeigt uns diese tief ergreifende Wirkung von einer Einheit, von einer Gemeinschaft, die ein gemeinsames Ziel hat, mit vielen individuellen Stärken. Und wir alle haben, hoffe ich, dieses Ziel vor Augen. Jesus vor Augen. Und oft sind unsere Wege schwer. Wir werden versucht in unserem Leben. Marius hat mich letzte Woche gespoilert. Ich spoilere nächste Woche für Marius ein bisschen. Dieses Kapitel, es endet darüber, dass sich Menschen über den Bau lustig machen. Und oftmals ist es auch so in unserem Leben, dass Menschen sich über uns lustig machen. Über unseren Glauben, uns verspotten, uns auslachen, vielleicht auch Gewalt antun. Aber all diese Dinge hielt das Volk nicht vorab, dass sie nicht weiterbauten. Nehemia 3, Vers 38 lesen wir. Wir aber bauten weiter an der Mauer. Und die ganze Mauer schloss sich bis zur halben Höhe. Und das Volk gewann Mut zur Arbeit. Ich möchte auch dich ermutigen. Wir dürfen mutig vor Gottes Thron kommen. Voller Zuversicht, dass Gott uns beisteht in der Not. Wir möchten auch uns gegenseitig ermutigen. Ich möchte auch einen Altarruf hervorheben. Wenn du es auf dem Herzen hast, darfst du gerne nach vorne kommen. Wir möchten auch eine Zeit haben, wo wir als eine Einheit beten. Das Gebetsteam Die Leute, die da sind, die dürft gerne nach vorne kommen. Vielleicht fühlst du dich angesprochen. Vielleicht gibt es zerbrochene Mauern in deinem Leben. Oder Risse in Beziehungen. Vielleicht weißt du nicht, wie du Gott dienen kannst. Vielleicht fühlst du dich enttäuscht. Vielleicht musst du deine Gemütlichkeit ablegen. Wir möchten eine Zeit des Gebetes haben, als eine Einheit, als eine Jugend, unsere Herzen vor Gott darbringen. Ich möchte auch euch ermutigen, falls ihr nicht nach vorne kommen wollt, packt deine Nebenfrau, deinen Nebenmann, sagt, was auf deinem Herz ist und betet gemeinsam. Schütte dein Herz aus und bring dein Leben Gott dar. Und genauso wollen wir im Nachhinein als eine Einheit ins Lobpreis gehen und diesen Gott anbeten.
Amen. Wenn dir die Predigt weitergeholfen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten. Abonniere unseren Podcast, um keine weitere Predigt zu verpassen. Und wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, findest du auf unserer Webseite unter gegotrossingen.de weitere Informationen. Wir freuen uns, dass du heute dabei warst.